Wir uns nur an die vorangegangene Predigtreihe über Jesaja. Und dann chronologisch gesehen hat die Vorbereitungszeit ein Ende. Gott selber kommt in der Gestalt von Jesus auf die Welt. Und er lebt und er lehrt und er stirbt am Kreuz zur Vergebung unserer Sünden. Und wir dürfen seinen Tod als unverdientes Geschenk annehmen, um gerettet zu sein, um Gottes Kinder zu werden. Und dann kommt seine Auferstehung. Und dann der Zeitraum der Gemeinde als Leib des Christus, als Heilszeit, in der wir jetzt sind. Warum erzähle ich das? Damit wir sehen, dass die heutige Begebenheit, die wir gerade gelesen haben, nicht ein ungeplantes einzelnes Ereignis ist, sondern ein ganz wichtiger Baustein im ewigen Rettungsplan Gottes. Wir sind also unmittelbar am Ende dieser Vorbereitungszeit, wo die Hinweise auf den kommenden Erlöser in Summe immer mehr werden. Und ganz knapp bevor das größte Ereignis der Weltgeschichte dann eintritt, nämlich dass Gott selber in der Person von Jesus Christus zu uns Menschen auf die Welt kommt. Und dieser einzigartige Plan Gottes durchzieht alles. Die Rettung der Menschen durch die Vergebung ihrer Sünden, um damit die Kluft zwischen Gott und Menschen zu schließen und wir dann in Ewigkeit bei Gott sein können. Für alle, die dieses Geschenk, diese unfassbare Gnade aus einer unbegreifbaren Liebe Gottes annehmen, für alle ist dieses Geschenk da. Und in unserer Stelle heute wird Maria informiert, dass sie Jesus gebären wird. Und Gott in seiner Liebe, heute sagt man Empathie, legt Wert darauf, dass Maria persönlich besucht und informiert wird. Gott hätte Jesus auch auf alle anderen Arten auf die Welt kommen lassen können. Aber er wählt den Weg, Jesus als hilfloses Baby auf die Welt kommen zu lassen. Und das war schon immer so geplant. Erinnern wir uns noch an Jesaja 7,14, da haben wir gelesen, darum so wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben, siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, dem wird sie heißen Immanuel. In der letzten Predigt haben wir gehört, wie Zacharias und damit auch seine Frau Elisabeth darüber informiert werden, dass sie einen Sohn, den Johannes, bekommen werden. Beide sind hochbetagt. Elisabeth dazu noch unfruchtbar und Johannes dann als Vorläufer und Ankündiger von Jesus. Und wie Elisabeth dann im 6. Monat schwanger ist, und hier beginnt unser Text, kommt der Engel Gabriel zu Maria nach Nazareth. Nicht auf Eigeninitiative, sondern gesandt von Gott. Maria lebt in Nazareth wie ihr Verlobter Josef, und der war ein Zimmermann. Josef stammte eigentlich nicht aus Nazareth, das wissen wir, weil der musste dann bei dieser Volkszählung von Kaiser Augustus angeordnet, der musste dann nach Bethlehem gehen, in seine Vaterstadt. Und er hat seine Abstammung vom Geschlecht Davids gehabt. Josef und Maria waren höchstwahrscheinlich jung, sie waren verlobt, sie haben gemeinsame Pläne für die Zukunft gehabt. Und Verlobung war nicht Hochzeit, aber sie war gleichsam der erste Schritt einer Hochzeit. Verlobung war rechtlich bindend. Bei der Verlobung wurde bereits ein Ehevertrag geschlossen und das Brautgeld bezahlt. Und man konnte sich einer Verlobung nicht so locker entziehen und sich trennen, wie es vielleicht heute möglich ist. Nur durch eine Scheidung war das möglich. Und bei der eigentlichen Hochzeit danach hat der Bräutigam dann seine Braut nach Hause geholt. Maria lebte also noch nicht im Haus des Josef. Und plötzlich kommt ein Mann in ihr Haus mit einer seltsamen Anrede. Vers 28, sei gegrüßt, du Begnadigte. Der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter den Frauen. Als sie ihn aber sah, erschrak sie über seine Rede und dachte darüber nach, was das für ein Gruß sei. Maria erschrickt nicht über den Anblick von Gabriel, sondern über seine Anrede. Vielleicht denkt sie, was will der? Wovon redet der? Gabriel schaut offenbar nicht aus, wie wir uns vorstellen, ein Engel würde ausschauen, sondern wie ein ganz gewöhnlicher Mann. Also wissentlich habe ich noch keine Begegnung mit einem Engel gehabt, aber vielleicht habe ich das gar nicht bemerkt. Maria erschrickt aber vielmehr eben über die ehrfurchtsvolle Anrede von Gabriel an sie. Sei gegrüßt, du Begnadigte, der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter den Frauen. Gabriel nennt sie Begnadigte und Gesegnete. Maria ist eine gottesfürchtige Frau und Gott hat sie auserwählt, Jesus, den Sohn Gottes, auf die Welt zu bringen. Sie hat Gnade bei Gott gefunden, sie ist begnadigt, sie ist von Gott gesegnet. Welch ein schöner und vertrauensbringender Gruß ist doch das. Du bist begnadigt und gesegnet. Gabriel erkennt, dass Maria erschrickt und beruhigt sie und spricht zu ihr im Vers 30, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Das erinnert uns erst an Jesaja 43,1, wo Gott zu Israel spricht, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Maria, erschrick nicht. Fürchte dich nicht. Gott hat dich auserwählt. Und dann bringt Gabriel ihr die Botschaft. Ab Vers 31. Und siehe, du wirst empfangen und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit und seines Reiches wird kein Ende sein. Diese Ansprache ist eine Beschreibung der Eigenschaften des zukünftigen Jesus. Die Stellen kommen uns bekannt vor aus dem Alten Testament. Aber die waren auch damals jedem und auch der Maria bekannt. Jesaja 7,14 haben wir schon mal gelesen. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären. Jesaja 9,6 heißt, seine Macht reicht weit und sein Frieden hört nicht auf. Er regiert sein Reich auf Davids Thron. Seine Herrschaft hat für immer Bestand, denn er stützt sie durch Recht und Gerechtigkeit. Diese Verse waren der Maria wohl bekannt und sie fragt auch nicht, was erzählst du mir da? Oder ich weiß ja gar nicht, von was du redest. Für sie war der Inhalt schon klar. Aber sie fragt in aller Demut im Vers 34, wie kann das sein, da ich keinen Mann kenne? Dahinter steckt kein Unglaube, sondern eine Frage, die sie schlagartig beschäftigt. Wie soll das gehen? Ich bin doch erst verlobt. Ich bin noch nicht verheiratet. Ich habe noch mit keinem Mann geschlafen. Wie kann ich da ein Kind bekommen? Aber wir hätten das auch gefragt wahrscheinlich. Wir alle wissen, wie man Kinder bekommen kann. Die Frage ist, wie soll das vor sich gehen, was Gabriel ihr da ankündigt? Und damit würde auch ein sehr ernstes Problem auf Maria zukommen. Maria war erst verlobt, sie hat nicht bei Josef gewohnt, sie war noch nicht verheiratet und ins Haus zu Josef gezogen. Sie hat auch nicht mit Josef geschlafen und auch nicht mit irgendeinem anderen Mann. Sie war Maria, die Jungfrau Maria. Wenn jetzt herauskommt, was herauskommen muss, dass sie ein Kind bekommt, und Josef weiß, dass es nicht von ihm ist, dann wird es eng für sie. Alle, aber auch wirklich alle, müssen doch denken, das Kind kommt von einem anderen Mann und der ist nicht der Josef. Was sollen sie denn sonst denken? Und keiner wird an diese Jesaja-Stelle denken. und sagen, ja, vielleicht ist das die. Ehebruch in der Verlobungszeit war wie Ehebruch in der Ehe. Maria hat Ehebruch oder Verlobungsbruch mit einem anderen Mann begangen, so denken sich die Leute. Und im 5. Mose 22 ist beschrieben, was in diesem Fall zu tun ist. Da heißt es, wenn in der Verlobungszeit eine Frau mit einem Mann schläft, der nicht ihr Verlobter ist, so müssen beide, also die Frau und der fremde Mann, vor den Toren der Stadt gesteinigt werden. Die Frau wird nicht gesteinigt, wenn es in der Stadt passiert und sie um Hilfe schreit, oder wenn es außerhalb der Stadt passiert und ihr niemand zur Hilfe kommen kann. Maria kennt diese Anordnung. Und jetzt hat die Maria ein riesengroßes Problem. Sie liebt doch den Josef und er liebt sie. Sie haben doch eine gemeinsame Zukunft geplant. Alles war schon besprochen, der Ehevertrag. Und jetzt diese Schwangerschaft. Wie kann sie das zuerst einmal ihrem Josef erklären? Und dann den anderen Menschen, ihren Freundinnen, den Nachbarn. Keiner würde ihr glauben. Und dann steht die Steinigung schon im Raum. Ich denke mir, ihr Puls war dann schon über 180. Und in einem einzigen Augenblick, diese Ankündigung von Gabriel mit der Konsequenz, dass es dann wohl mit ihrem geliebten Josef aus ist, dass sie dann als Ausgestoßene ohne Schutz, ohne Versorgung, einer sehr unsicheren Zukunft wahrscheinlich auf der Straße entgegengeht, wenn nicht gar die Steinigung kommt. Es ist einfühlsam, dass Gabriel nach seiner Ankündigung nicht gleich weggeht, sondern versucht, diese Frage der Maria zu beantworten. Wie soll das zugehen? Er sagt, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das erzeugt wird, Sohn Gottes genannt werden. Ich weiß nicht, ob die Maria das wirklich verstanden hat. Ihr Puls ist ja noch immer über 180. Und wir, ehrlich gesagt, glaube ich, verstehen das auch nicht richtig, obwohl wir so viel Zeit dazwischen haben. Fest steht allerdings, dass Maria eine von Gott begnadigte und gesegnete ist und dass sich Gott um seine Leute kümmert. Und Gabriel versucht noch ihr Vertrauen an einem einfachen Beispiel zu stärken. Vers 36 und 37 sagt er, und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, hat auch einen Sohn empfangen in ihrem Alter und ist jetzt im 6. Monat, sie, die vorher unfruchtbar hieß. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria und Elisabeth waren verwandt. Maria, du weißt doch, sagt Gabriel, was der Elisabeth geschehen ist. Sie ist sehr alt, sie ist unfruchtbar. Und jetzt bekommt sie mit ihrem alten Mann Zacharias ein Kind, nämlich den Johannes. Das ist auch weit weg jeder menschlichen Vorstellung, dass das möglich ist. Besonders in der Zeit damals, wo noch nicht diese heutigen medizinischen Errungenschaften waren. Aber, so sagt der Engel, bei Gott ist alles möglich, keine Frage. Gabriel will die Maria beruhigen und ihren Glauben stärken. Und jetzt kommt am Schluss der Vers 38, der wichtigste Vers in diesem Abschnitt. Maria aber sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe nach deinem Wort, und der Engel schied von ihr. Trotz der Ankündigung von Gabriel, was eigentlich undenkbar ist, was er da sagt, was jetzt das Ende der Beziehung mit ihrem geliebten Josef bedeuten würde und im schlimmsten Fall sogar die Steinigung drohen würde, trotzdem, und obwohl sie das wahrscheinlich alles gar nicht fassen kann in dieser kurzen Zeit und nicht versteht, sagt sie, ja, es soll so sein, wie du sagst. Ja, so machen wir es. Es soll so sein, wie du sagst. Welch ein großes und blindes Vertrauen hat doch Maria in Gott. Gott spricht in ihr Herz und sie verschließt sich nicht. Der Engel Gabriel sagt nicht, Maria, dir wird nichts passieren, alles wird gut und deinen Josef wirst du auch bekommen. Maria vertraut Gott und sie glaubt Gott. Und ihre Antwort ist einfach und kurz: Ja, es soll so sein, wie du gesagt hast. Und mit diesem Gehorsam ist Maria uns ein Riesenvorbild. Sie hat Gehorsam, sie vertraut Gott, auch wenn sie nicht weiß, wie, obwohl die Konsequenzen menschlich gesehen ins Desaster führen müssen, aber sie vertraut Gott, gibt sich ganz in seine Hand. Gott handelt auch gleich und ein Engel erscheint dem Josef im Traum. Und wir lesen im Matthäus-Evangelium, dass Josef dann, nachdem ihm das im Traum erklärt worden ist, seine geliebte Maria nicht öffentlich an den Pranger stellen wollte, aber er konnte ja auch nicht so tun, als ob nichts geschehen werde und sie heiraten. Und der Josef plant dann vorher, bevor der Engel kommt, sie klang- und sanglos zu verlassen. Und dann kommt der Engel in einem Traum und erklärt ihm alles. Und er trägt ihm auf, die Maria nicht zu verlassen, sondern sie zu sich zu holen, beziehungsweise sie zu heiraten. Und Josef zögert nicht lange, er führt es gleich aus. Und somit gab es dann auch keine Irritationen bei den Mitmenschen wegen der Schwangerschaft. Maria ist für uns alle ein sehr großes Vorbild. Wenn wir wissen, was Gott will, dass wir etwas tun sollen oder etwas anderes, was vielleicht menschlich gesehen negative Konsequenzen für uns haben könnte, eventuell, ist es dann nicht so, dass wir zuerst mit Gott handeln wollen, die Konsequenzen abschätzen wollen, bevor wir uns entscheiden und dann noch zögerlich sind? Und uns droht sicher nicht die Steinigung. Aber Maria, in Anbetracht dieser riesen Tsunami-Welle, die sie menschlich gesehen vielleicht gar nicht überleben wird, stellt nur eine kurze Frage. Sie verhandelt nicht, sie begibt sich in Gottes Hand. Was für ein Vorbild für uns. Auch Josef mit seinem schnellen Gehorsam, ohne lange Diskussion, auch ein Vorbild für uns. Es gibt ähnliche Ereignisse der Ankündigung einer Geburt in der Bibel. Wir lesen im 1. Mose 18, dass dem Abraham angekündigt wird, dass er den verheißenen Sohn vor vielen Jahren verheißen, der Isaak, geboren werden soll. Und Sarah mit 90 Jahren hört das im Eingang des Zeltes und lacht, weil sie es nicht glauben kann. Und Gott fragt Abraham, warum lacht denn die Sarah? Sollte Gott etwas unmöglich sein, weil Sarah das nicht glauben kann? Sarah erschrickt und sagt, ich habe nicht gelacht. Und Gott sagt, nein, du hast gelacht. Und in der Predigtstelle vom letzten Sonntag in Lukas 1, wir erinnern uns noch, wird dem Zacharias von Gabriel mitgeteilt, dass er und seine Frau den Johannes bekommen werden. Beide auch sehr alt. Elisabeth dazu noch unfruchtbar. Zacharias ist gerade im Tempel beim Räucheraltar, wohin jetzt er jetzt durfte. Auf einmal steht der Gabriel da und teilt ihm mit, dass er mit seiner Frau Elisabeth den Johannes bekommen wird. Aber trotzdem kann der Zacharias das nicht glauben, obwohl er Priester war, obwohl er eigentlich gelernt haben müsste, Gott zu vertrauen. Und wir haben es letzte Mal gehört, weil er nicht geglaubt hat, kann er dann als Zeichen bis zur Geburt des Johannes nicht mehr reden. Gott sieht in die Herzen der Menschen. Sarah hat gelacht und nicht geglaubt. Zacharias hat auch nicht geglaubt. Maria aber glaubt. Sie hat nur eine Frage, wie das gehen soll, aber sie glaubt und vertraut Gott. Glaubst du Gott und seinen Verheißungen und Ankündigungen mit dem Glauben der Maria oder nur so wie Zacharias oder die Sarah? Noch ein Wort zu Maria. Ich denke, die Person von Maria ist von der katholischen Kirche im höchsten Maß überbewertet und von der evangelischen Kirche vielleicht als Reaktion darauf zu wenig beachtet. Was sagt uns die Bibel dann über Maria? Nach dieser Jungfrauengeburt von Jesus dürfte die Maria mit Josef ein gewöhnliches Familienleben gehabt haben. Nachdem Jesus geboren wurde, hatte Jesus noch andere leibliche Geschwister. Die Evangelisten schreiben darüber, andere Bücher im Neuen Testament berichten darüber. Und in den Evangelien kommt manchmal am Rande die Maria vor. Zum Beispiel in Markus 3 wird berichtet, dass Jesus gesagt wird, dass seine Mutter und seine Brüder ihn suchen und nach ihm fragen. Und Jesus sagt, wer ist meine Mutter? Wer sind meine Brüder? Siehe, das ist meine Mutter, das sind meine Brüder und meint seine Jünger, die da neben ihm sitzen. Maria wird in Johannes 19, 25 beim Kreuz stehend beschrieben. Und letztendlich wird Maria noch in Apostelgeschichte 1, 14 erwähnt, wie sie in der Urgemeinde mit den anderen betet. Maria muss dann gestorben sein, das ist nicht beschrieben. Und Maria wartet auch, wie alle anderen bisher gestorbenen Menschen, auf die Auferstehung, die einmal kommen wird. Nicht mehr und auch nicht weniger. Alles andere entspricht nicht den Aussagen der Bibel. Und wenn Menschen anfangen, die gestorbene Maria übermaßen zu verehren oder sogar anzubeten oder von ihr zu bitten, dann wird nicht mehr Gott, unser Vater, ungeteilt angebetet und geehrt, sondern sein Geschöpf. Das war sicher nicht im Sinne der Maria und das ist auch eine Strategie von Satan. Gott hat einen Heilsplan, schon von Ewigkeit her. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, dass sie das ewige Leben erhalten. Warum tut er das? Aus lauter Liebe zu uns. Diese Liebe können wir nicht vollends begreifen, noch im Umfang erfassen. Diese Liebe ist unendlich. Für wen macht er das? Für alle Menschen, für dich und für mich, für uns ganz persönlich. Und wenn man nur ansatzweise zum ersten Mal oder zum wiederholten Mal diese unendliche und für uns unbegründete Liebe versteht oder auch nur ganz wenig begreift, dann kann man doch eigentlich nichts anderes tun, als vor Gott niederzufallen, ihn anzubeten, ihm sein Leben zu geben, indem man dieses unermesslich kostbare Geschenk annimmt. Und alle, die dieses Geschenk annehmen, die werden seine Kinder. Die werden die Ewigkeit mit Gott selbst und eben auch mit den anderen Kindern Gottes verbringen. Der wichtigste Teil in Gottes Plan war, dass Gott selber in der Person von Jesus auf die Welt kommt und der dann für unsere Sünden am Kreuz stirbt. Gott hätte auf vielfältige Weise auf die Erde kommen können, mit einer übernatürlichen Erscheinung, was auch immer. Aber damit die Menschen sich frei entscheiden können, an diesen Jesus zu glauben, kommt er als Baby auf die Welt. Wie vorhergesagt, wie seit alters her im Alten Testament beschrieben. Und Gott lässt es in der heutigen Stelle der Maria ankündigen, dass sie informiert ist, dass sie weiß, was geschieht und dass sie einwilligen kann. Maria stellt eine Frage an Gabriel, aber sie zweifelt nicht an Gottes Macht, so wie Sarah oder Zacharias. Nein, sie glaubt einfach, sie glaubt. Und sie sagt, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Ich bitte euch, diesen Gehorsam, dieses Vertrauen, diese Demut der Maria als Vorbild mitzunehmen. Gott spricht zu uns. Ja, er möchte doch mit dir in einen Dialog eintreten, zum Beispiel im Gebet, im Lesen der Bibel, in der Predigt, durch andere Geschwister und so weiter. Gottes Wege der Kommunikation mit uns sind keine Grenzen gesetzt. Es muss ja nicht immer durch einen Engel sein. Und wenn wir erkennen, was Gott von uns will, sei es, dass wir unser Leben Gott in die Hand geben, das erste oder zum wiederholten Mal, oder dass wir dies und das tun, andere Menschen besuchen, Mut zusprechen, von Gottes Liebe erzählen, Bedürftige an Dingen teilhaben lassen, die Gott uns gegeben hat. Man könnte die Liste beliebig verlängern. Auch wenn es nach unserer persönlichen Einschätzung als Folge nicht immer gemütlich zugehen wird. Wenn wir Gott gehorchen wollen, dann sollen wir Maria als Vorbild nehmen, die ganz einfach, ohne langes Abwägen, ohne Verhandeln, nur im Glauben und auf Vertrauen auf Gott und auf nichts anderes sagt, ja, so soll es sein, ja, so soll es sein. Auch wenn ihr schlimmstenfalls die Steinigung droht, ja, so soll es sein. Gott, dein Wille geschehe, ich will gehorchen. Ich möchte noch am Schluss beten. Lieber Vater, danke für die Maria und danke für dieses Beispiel für Glauben und Gehorsam. Wir bitten dich für uns, dass wir deine unendliche und umfassbare Liebe zu uns besser erkennen und unter dieser Erkenntnis niederfallen, dass wir uns unter das Kreuz stellen, dich um Vergebung unserer Sünden bitten und dir ganz neu oder wieder mal unser Leben in die Hand geben. Bitte, Vater, zeige uns deinen Weg und deinen Willen für uns, für jeden persönlich. Und bitte, dass du uns so einen Gehorsam schenkst wie der Maria. Bitte, Vater, segne uns darin und lass uns in dir wachsen. Amen.